Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 157, 158 des Podcasts für Castrop-Rauxel, den wir einfach mal Podcast genannt haben. Ich heiße Tobias Weckenbrock, bin hier euer Host und Moderator und freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin gerade über die Episodennummer gestolpert, weil ich erst gestern, also am Vormittag des Donnerstags, die 157. Episode einfach mal so eingestreut habe. Ein Podcast-Spezial über den Erdbeermond und einen besonderen Abend am Abend zuvor mit einem Ikerner Hobbyfotografen. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge mit eben jenem Michael Trüsken schon gehört habt. Die ist auf dem Deusenberg, auf dem Weg dorthin, entstanden. Wer sich über die Tonqualität gewundert hat, dem sei also gesagt, jetzt sind wir wieder zurück im Studio am Lambertusplatz. Hier freue ich mich heute, also am 13. Juni 2025, über Besuch von Lars Biermann und von Fabian Hollenhorst. Mit Fabian spreche ich gleich über Castrop kocht über. Es sind ja nur noch ein paar Tage bis dahin. Mit Lars reden wir über Fußball und das Saisonende, über einen Klassenerhalt, einen verpassten Aufstieg und über ein hoffnungsvolles Talent aus unserer Stadt, das gerade einen Profivertrag unterschrieben hat. Vorher habe ich aber die Kurznachrichten dieser Woche für euch. Automatensprengung. Das hat geknallt in der Nacht zu Mittwoch. So laut, dass ganz Habinghorst, aber offenbar auch Rauxel und Ickern davon was mitbekommen haben. Der Knall, es mögen vielleicht auch zwei oder drei gewesen sein, ertönte mitten in der Nacht, so gegen 3.50 Uhr. Grund? Automatensprenger machten sich am Geldautomaten der Sparkasse am Globus zu schaffen. Sie sprengten den Pavillon, der erst ein Jahr in Betrieb ist, auf und verschwanden in einem dunklen Auto wohl in Richtung A2. Das zumindest beobachteten nach Angaben der Polizei Zeugen. Unklar ist, ob sie Beute machten. Möglicherweise brannten die Geldscheine, die sie dann mitnehmen wollten, auch ab. Denn in dem Pavillon tatsächlich waren Schmauchspuren und Rauchspuren hinterher doch klare Zeugen davon, dass es hier gebrannt haben muss. Die Sparkasse ermittelt jetzt in jedem Fall, wie viel Geld im Automaten gewesen ist. Auch die Spurensicherung und die Kripo sowie ein Spezialteam aus Münster von der Polizei ist in die Ermittlungen involviert. Die Sparkasse versprach jedenfalls schon am Tag nach dem Vorfall, dass sie diesen Geldautomaten wieder aufbauen und weiter betreiben wird. Wann das ist, ist aber noch unklar. Messerstecher. Am 13. Februar 2025 starb Andreas N. in Pöppinghausen an 15 Messerstichen. Die hat ihm wahrscheinlich Enver G. aus Recklinghausen zugefügt, als er im Auto von Daria S. vom Hauptbahnhof in Richtung Pöppinghausen unterwegs war. Beide sollen auf der Rückbank gesessen und sich über 1.500 Euro oder Smartphones im Gegenwert dieser 1.500 Euro gestritten haben. Enver G. hatte Andreas N. das Geld nämlich für einen Handykauf schon im Vorfeld geschickt, aber nie die versprochene Ware dafür erhalten. Dafür wollte Enver G. offenbar Rache üben an jenem Tag im Februar. All diese Details gehen aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Dortmund hervor, die nun dem Landgericht vorliegt. Dort wird es wohl innerhalb der nächsten 7 Wochen zur Eröffnung der Verhandlung kommen. Am 13. August nämlich würde die Untersuchungshaft von Enver G. nach einem halben Jahr enden. Die Anklage lautet auf Totschlag. Vandalismus. An der Uferstraße in Ickern-End ist eine von über 80 E-Ladesäulen der Stadtwerke beschädigt worden. Es handelt sich um eine Säule neuerer Generation mit größeren Displays an beiden Seiten. Das sagte Stadtwerkesprecher Jens Langensieben, den wir dazu befragten. Die Scheiben wurden nämlich heftig demoliert. Ein Unfall kann das kaum sein, da muss schon Vorsatz dahinter stecken, weil die Beschädigung an beiden Seiten vorlag und eben gleich aussah, die Säule an sich aber eigentlich heile geblieben ist. Eine solche mutwillige Zerstörung habe es bisher noch nicht gegeben, sagt Jens Langsiepen im Gespräch mit unserer Redaktion. Klar ist aber, die Reparatur ist relativ aufwendig. Womöglich muss sogar die ganze Säule ausgetauscht werden. Strafanzeige bei der Polizei soll noch nicht erstattet worden sein. Chefin. Silja Senge wird neue Schulleiterin am EBG. Die Deutsch- und Englischlehrerin, die auf Schwerin wohnt und vorher in Frohlinde aufgewachsen ist, war selbst Schülerin am Ernst-Barlach-Gymnasium. Nach ihrem Studium an der Ruhr-Uni Bochum kehrte sie als Referendarin zurück und arbeitete danach über Jahre als Lehrerin an der Willy-Brandt-Gesamtschule. Bis 2022. Da ging es dann für sie als stellvertretende Schulleiterin auf eigenen Wunsch am EBG weiter. Die 53-Jährige arbeitet in Vollzeit, hat 5 Kinder und wird die Nachfolge von Friedrich Meier antreten. Der scheidet jetzt nach 11 Jahren aus und geht im Sommer in den Ruhestand. Jubiläum. Die griechische Gemeinde Castrop-Rauxel wird an diesem Wochenende 40 Jahre alt. Das wird Samstag im Agora Kulturzentrum mit einem großen Fest gefeiert. Dazu kommt auch der Bürgermeister, aber auch der Düsseldorfer Generalkonsul aus Griechenland und viele der einstigen Gastarbeiter. In den 60er Jahren kamen viele Griechen nach Deutschland, um im Bergbau zu arbeiten. 1973 stellte die Zeche Viktor Ikan 1-2 da, wo heute das Agora Kulturzentrum ist, schon ihren Dienst ein. 1982 gründeten diese Griechen ihren Verein, die griechische Gemeinde, die dann 1985 in die alten Zechengebäude in Ikernend einziehen konnte. Zusammen mit der Stadt und der evangelischen Kirche entstand dort aus heruntergekommenen Industriegebäuden und viel Brachfläche unter echt großem Einsatz Freiwilliger ein für Castrop-Rauxel einigermaßen einmaliges Kulturzentrum. 2000 wurde dort das Amphitheater gebaut. Das Fest am Samstag geht los um 14 Uhr an genau der Stelle. Es gibt Musik und Tänze, wie das bei den Griechen so ist, und viele Grußworte. Ende soll um 17.30 Uhr sein. Von uns aus einen herzlichen Glückwunsch oder auf Griechisch Syncharitiria. Und damit ab in den Komplex mit den Themen, die wir mit unseren Kollegen besprechen. Und wir fangen heute mal an mit dem Sport. Wir haben Mitte Juni, es ist also Sommerpause im Fußball, aber für uns ist es trotzdem kein Grund, nicht über Fußball zu sprechen. Und darum habe ich mir den Lars Biermann ins Studio eingeladen. Moin Lars.
Hallo.
Ja, Fußball. Irgendwie hat uns letzte Woche oder jetzt in den letzten Tagen eine Nachricht vom VfL Bochum überrascht, ne? Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein Knaller.
Ja, genau, am Dienstagabend. Das hat mich oder hat uns alle eigentlich überrascht, weil das ging jetzt dann doch relativ flott. Die haben nämlich ja ihren quasi ersten Sommerneuzugang für den Profikader, wenn man das so sagen will, obwohl es auch eher für die Perspektive ist, bekannt gegeben, nämlich Lasse Isbruch hat ein ja neues Vertragspapier an der Kastropper Straße Wahnsinn. Unterschrieben. Und ja, spannend dabei war, dass drin stand, er ist ja noch 16, ich glaube am 15.06., also das ist
an diesem Wochenende.
Genau, das ist in ein paar Tagen wird er 17. Allerdings wird es dann spannend am 15.06. nächstes Jahr, weil da wird er 18 und da ja wird sich sein neuer Vertrag dann in einen Profivertrag umwandeln. Also er hat langfristig beim VfL Bochum unterschrieben und ist dann ja ab nächster Saison ein Profi.
Richtig krass, weil er jetzt gerade noch mit der U17-Nationalmannschaft unterwegs war und er soll, glaube ich, aber auch nicht direkt in den Zweitligakader, sondern eigentlich erstmal 2 Jahre U19 spielen. Ne?
Ja genau, weil er spielt ja jetzt gerade auch erstmal noch U17, das heißt, die U19 wird er jetzt nicht überspringen, sondern wird jetzt erstmal U19 spielen, ja, und dann mal schauen, wie er sich da macht. Also wenn man ja der Entwicklung folgt, die er jetzt gefolgt ist, nämlich er ist ja letzten Sommer erst aus Waldrop gekommen, hat sich direkt zum Stammspieler gespielt in Bochum, direkt in die Nationalmannschaft. Also wenn das so weitergeht, werden wir ihn wahrscheinlich auf kurz oder lang in der zweiten oder dann auch ersten Bundesliga sehen, wenn Bochum wieder aufsteigen sollte.
Crazy. Also 8 Jahre, glaube ich, hat er beim FC Frohlinde gespielt, dann eine lange Zeit beim VfB Wald... Nein?
Nee. erst auf Schalke, dann beim VfB Waldrop.
Und aha. Gut, dass ich dich hier habe. Wenn ich hier was erzähle, dann ist ja nur die Hälfte richtig vom Sport. Okay, ja, wirklich krasse, steile Karriere. Wir freuen uns natürlich immer über solche Nachrichten aus dem Castroper Fußball. Wir haben ja jetzt auch nicht so viele aktive Profis. Chris Führig ist sicherlich die größte Leuchte aktuell bei der Herren-Nationalmannschaft im A-Team gewesen und auch mit dem VfB Stuttgart sehr, sehr erfolgreich in den letzten weiß nicht, 2 Jahren oder wie lange spielt er da jetzt schon?
Ja, ungefähr, ja. Aber da auf jeden Fall sehr erfolgreich dann.
Und vielleicht haben wir da einen neuen Stern am Himmel. Aber wir wollen uns jetzt erst nicht weiter mit der Zukunft beschäftigen, sondern ein bisschen nach hinten schauen. Wir haben ja Sommerpause, das heißt, die Entscheidungen in den Fußball-Amateurligen sind gefallen. Es gab aber jetzt noch Nachzügler. Es gab Entscheidungsspiele und zwar hätte der FC Castrop-Rauxel aufsteigen wollen können, Ist aber nicht geschafft, kann man jetzt schon aus meinen Worten schließen, ne?
Ja, leider, kann man so sagen. Also sie haben als Bezirksliga-Vizemeister sich den Platz in der Relegation erspielt. Da haben alle 12 Bezirksliga-Staffeln, die es in Westfalen gibt, einen weiteren Aufsteiger sind sie gerade noch am Ausspielen.
Einen von 12?
Ja, ist sehr schwer.
Das ist ja krass.
Da ist hohe Competition auf jeden Fall.
Und in der ersten Runde ist...
Nee, in der ersten Runde hatte der FC Kassel-Brauxel ein Freilos.
Ah, okay.
Genauso wie der Gegner SC Greven 09 aus dem Münsterland. Dann gab es die zweite Rundenpartie am vergangenen Sonntag im Stadion des Lüner SV auf Naturrasen.
Schloss Schwanzbell.
Genau, altehrwürdige Kampfbahn, sagte der Trainer vom SC Greven. Da vielleicht die spannende Geschichte gewesen, dass er den Trainer vom FC Kassel-Brauxel kannte.
Okay.
Obwohl er aus dem Münsterland kommt, weil die beiden zusammen damals Profis waren bei Rot-Weiß Oberhausen.
Ah.
Das war Julian Lüttmann, kannte Tino Westphal vom FC Kassel-Brauxel. Also
okay.
Habe ich da zwei Ex-Kollegen wiedergesehen. Ja, und am Ende haben sich die Grevener mit 2-1 durchgesetzt. Es wurde höchst dramatisch in der Nachspielzeit. Da gab es nochmal einen Elfmeter für den FC Kassel-Brauxel. Man hätte ausgleichen können, aber Fatih Yetimoglu am Keeper gescheitert, hat nicht getroffen. Und dadurch hat sich so ein bisschen wieder eingeholt, weil eigentlich, dass der FC Kassel-Brauxel überhaupt in diese Relegation musste, jetzt ist das ein bisschen sehr viel Konjunktiv, hätte, wenn und aber. Allerdings hat man im direkten Duell mit dem FC Alten Bochum in der Rückrunde ebenfalls in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschossen, hätte sonst gegen Alten Bochum gewonnen, hätte dadurch Punktevorsprung gehabt, weil am Ende waren die beiden punktgleich, wäre damit sogar theoretisch Meister geworden. Also zweimal vom Elfmeterpunkt in der Nachspielzeit gescheitert. Und dadurch muss der FC Kassel-Brauxel weiterhin in der Bezirksliga spielen und darf nicht in die Landesliga aufsteigen.
Was für ein Pech. Geht damit da jetzt ist ja eine Aufstiegskarriere des Clubs in, 10 Jahren, 6-mal aufgestiegen oder so, jetzt Pi mal Daumen. Endet das damit, dieser Weg, oder wie geht man damit jetzt um im Verein?
Nein, also 6-mal aufgestiegen ist auch ein bisschen übertrieben.
Okay.
Sie sind von der Kreisliga C bis in die Bezirksliga aufgestiegen.
Ja, 4-mal.
Da spielen sie jetzt auch schon seit ein paar Jahren.
Ja.
Also es stagniert jetzt ein wenig. Ich kann mir vorstellen, dass man beim FC durchaus das Potenzial hat, in der Landesliga zu spielen. Ich glaube, dass man sich auch selber auf Landesliga-Niveau sieht. Ich denke auch, dass der FC Kassel-Brauxel, wenn es eine Kassel-Brauxel-Mannschaft in den nächsten Jahren schafft, nochmal in die Landesliga zu kommen, dann wird es der FC Kassel-Brauxel sein. Der Kader ist stark, der Trainer ist stark. Sie sind jetzt in der Rückrunde ungeschlagen geblieben. Also steht alles gute Vorzeichen für die neue Saison, um dann vielleicht sogar als Meister durchzumarschieren.
Ja, Landesliga hat auch mal der SuS Mecklenburg gespielt. Da habe ich hier mit dem Kassel-Brauxler Sport ein bisschen mehr zu tun gehabt. Das ist schon eine Weile her. Da waren die, glaube ich, sogar der höchstspielende Club, zumindest mit dem VfB Habinghorst oder so auf einer Schiene. Und jetzt wären sie fast sehr weit durchgereicht worden, ne? Sind knapp dem Abstieg entronnen. Erzähl, was ist mit dem SuS Mecklenburg passiert?
Ja, das war, ich glaube, der Kollege Hermann Klingsieg hat's geschrieben, eine rabenschwarze Saison. Und da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Das war nicht viel, was Mecklenburg da geboten hat in der Kreisliga A. Es sah lange so aus, als würde einfach alles schieflaufen. Man hat 3 Trainer gehabt jetzt im Laufe der Saison.
Ist ja fast wie bei Schalk.
Ja, eigentlich ja sogar 4, wenn man Armin Theis noch dazu zählt, der ein Spiel gecoacht hat, kurz vor der Winterpause als Notfalllösung. Und man hat eigentlich schon, ist davon stark ausgegangen, das wird nichts mehr, keine Chance. Aber dann kam Interimscoach Dietmar Geider, Didi Geider auch eher bekannt unter dem Namen, kam, hat übernommen, ja, und irgendwie das Wunder geschafft, Mecklenburg zumindest in das Entscheidungsspiel zu bringen, weil bei Punktgleichheit wird in der Kreisliga ein Entscheidungsspiel gemacht, zumindest im Kreis Herne ist das so, um so ein bisschen das unfaire Torverhältnis auf Kreisliga-Niveau auszugleichen, weil da ja manche Mannschaften teilweise
13-0 oder sowas kommt da schon
genau,
mal vor.
Genau, und dann treten sie gegen den anderen Gegner zum Beispiel nicht an und dann gibt es dann nur 2 Tore und so wäre das Torverhältnis unfair. Mhm. Jetzt mussten sie gegen den SV Holthausen ins Entscheidungsspiel, parallel zum FC Kassel-Brauxel gespielt, auf dem neutralen Platz von Wacker Oberkastrop. Ja, und da haben sie deutlich gegen die Herner gewonnen, sich dadurch jetzt in der A-Liga gehalten. Bleibt abzuwarten, inwiefern das in der neuen Saison sich der SuS Mecklenburg gestaltet. Didi Geider hat schon gesagt, er macht nicht weiter. Das war einfach nur sein Projekt, das da zu retten. Viele Spieler, gerade auch viele Schlüsselspieler, haben schon ihren Abgang bekannt gegeben, dass die SuS Mecklenburg verlassen werden. Von daher, da bleiben wir gespannt dran. Wir wollen jetzt in den nächsten Tagen Kontakt zum neuen Vorsitzenden aufnehmen. Da gab es auf Vorstandsebene ein bisschen Wechsel gegeben. ja, und dann mal nachhorchen und uns anhören, was die Pläne vom SUS sind. Also ein Kreisliga A-Startrecht haben sie, sehr begehrt, ist eine gute Kreisliga A, von daher mal sehen.
Und da duellieren sie sich dann ja auch mit anderen Teams. VfB Habbinghorst ist Kreisligist in der A-Liga, ne? Und wer ist da noch?
Genau, der FC Frohlinde, knapp am Aufstieg gescheitert.
Die SG Kastrop?
Die SG Kastrop, nein, die spielen mit Bezirksliga.
Ah Mann,
auch nicht, auch
nein,
nicht. Also ganz weit daneben. Die SG Kastrop, da wäre ich jetzt gleich noch zugekommen, weil dann machen wir nämlich alle Aufstiegs- und Abstiegsgeschichten rund. Die SG Kastrop ist nämlich aus der Kreisliga C in die Kreisliga B aufgestiegen. Nur ein Spiel verloren, hat allerdings, das muss man noch ein bisschen abwarten, dass es Finale ist, aber aktuell den besten Sturm Deutschlands, also hat die meisten Tore in Gesamtdeutschland als Herrenmannschaft geschossen. Über 200 Stück, allein 70 davon hat Dennis Kock geschossen mit, ich glaube, 41 Jahren, also wild. Die spielen jetzt nächste Saison in der Kreisliga B, treffen da allerdings nicht mehr auf die Reserve vom FC Frohlinde, weil die sind auch aufgestiegen, die steigen jetzt in die Kreisliga A auf zu ihrer ersten Mannschaft. Das heißt, der FC Frohlinde spielt nächste Saison in der Kreisliga A mit zwei Mannschaften.
Eine Staffel.
Es gibt nur eine Staffel, deswegen ist das zum Beispiel, also es geht ja quasi nicht anders, deswegen ist das im Fußballkreis Herne tatsächlich so, dass sie dann in derselben Staffel spielen. Das war in der vergangenen Saison auch schon der Fall. Man hat ja dann als FC Frohlinde 2 auf das A-Liga-Startrecht verzichtet. Darum steigt jetzt auch in dieser Saison nominell der FC Frohlinde 3 auf, der allerdings die zweite Mannschaft ist. Verwirrend, ich weiß, für Außenstehende.
Aber dieses Jahr wollen sie nicht verzichten, oder wie läuft das?
Nee, sie nehmen ihren Aufstieg wahr und werden hochgehen in die Kreisliga A. Und somit wird der FC Frohlinde mit zwei Mannschaften in der Kreisliga A spielen.
Sind die aufgeteilt? Ist die eine jünger? Ist so ein Jungjahrgang? So eine U23 vielleicht? Oder wie teilen die das auf?
Nee, also, ja, wie erklärt man das am besten? Der FC Frohlinde 3 ist schon so ein eingeschworener Haufen, sag ich mal. Das ist ein Potpourri aus wirklich so Leuten, die sich, glaube ich, noch als echte Frohlinder bezeichnen würden, Dorfkinder, die da aufgewachsen sind und die bei ihrem Dorfclub spielen. In der ersten Mannschaft gibt's diese Spieler sicherlich auch, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber da gibt's natürlich auch noch Leute von außerhalb, aus Dortmund und Umgebung, die dann natürlich eher die ambitionierteren Ziele verfolgen. Es war ja dieses Jahr schon das Ziel, vielleicht in die Bezirksliga zurückzukehren. Da ist man am ungeschlagenen Meister VfB Börnich gescheitert, der es nach vielen, vielen Jahren versuchen, es endlich geschafft hat. Und ich denke mal, dass der FC Frohlinde 1 da auf jeden Fall wieder Aufstiegsambitionen anmelden wird und die dritte Mannschaft da eher so ein bisschen Spaß hat.
Haben wir jetzt alle Teams genannt, die irgendwie die Klasse verlassen haben, nach oben oder unten?
Ja, ich glaube, um es ganz, ganz vollständig zu machen, ist die Eintracht Ekern 2 von der B in die C-Liga abgestiegen. Allerdings nicht sportlich, es hat keinen sportlichen Abstieg gegeben, aber sie verzichten auf ihr billiger Startrecht. Gehen dann in die Kreisliga C. Aber das müssten alle Bewegungen gewesen sein.
Okay, ein Blick noch auf die Sommerpause, bevor wir das Gespräch beenden. Was erwartet uns da? Außer Testspielen gibt es Turniere, die wir im Auge behalten sollten oder was ist da geplant?
Ja genau, du sagst schon Testspiele. Das dauert allerdings noch ein bisschen, bis die losgehen. Ab der kommenden Woche kann man die Junioren-Feldstadtmeisterschaften verfolgen. Da wird in der Anfang kommender Woche noch ein Text vom Kollegen Klingsi kommen, der das ganz ausführlich erklärt hat, weil es ist ein bisschen kompliziert, wer wann spielt und wer wie spielt, weil die höheren Jugend spielen anders als die jüngeren Kids. Aber da wird Hermann nochmal alle aufklären, also kann man sich dann nochmal durchlesen. Also das steht an und ich glaube, Schwerin spielt noch ein paar Vorbereitungsturniere in Dortmund. Die Kollegen vom Dortmunder Lokalsport werden das sicherlich auch übertragen. Also wer da nicht Lust hat, nach Dortmund zu fahren, kann sich die Livestreams von uns anschauen, da wird alles kommentiert. Ja, und sonst genau, Testspiele, all das Programm.
Dann genießen wir die Sommerpause. Vielleicht sehen wir uns und hören wir uns aber trotzdem auch demnächst nochmal hier wieder. Du hast ja auch nicht nur Fußball auf deinem Blog, sondern auch viele andere Themen. Mal schauen, was uns hier dann demnächst nochmal zusammenbringt. Herzlichen Dank dir, lieber Lars, und bis die Tage. Ciao.
Ja, gerne. Ciao.
Lars, mein bestes Vorbild. Ey, hier war wieder Biermann, ne?
Ja.
Alter Schwede. Das ist riesig.
Hörst du es ticken?
Tick, tick, tick.
Das ist der Countdown. Kastrop kocht über, ist in der Haus. Hallo Fabian, willkommen im Studio.
Hallo Tobi, danke, dass ich da sein darf.
Hier scheint die Sonne am Lambertusplatz. Hoffen wir, dass das am kommenden Wochenende auch so ist, oder?
Ich bin guter Dinge. Wir hatten jetzt zweimal Kastrop kocht über bei schönstem Wetter. Wir machen uns immer Sorgen, aber der große Regen scheint ja vorbei.
Schauen wir mal, die Wetterprognose jetzt ist wohl noch nicht so richtig belastbar. Darum lass uns doch lieber über Dinge sprechen, die schon feststehen. Zum Beispiel, was wir da so machen und was die Besucher an Programm von Castrop kocht über generell erwartet. Was ist jetzt erstmal vorweg, was ist dein Highlight? Was darf auf gar keinen Fall fehlen dieses Jahr?
Ja, wir streiten uns ja seit 2 Jahren über 7 Cent gegen DJ Mogwai und für mich ist es weiterhin Mogwai, wobei ich 7 Cent lieben gelernt habe. 2 Highlights, Mittwoch und Samstag, da darf, glaube ich, keiner fehlen.
So, wir waren über Pfingsten kurz mal im Urlaub im Sauerland und wir haben mit meiner Familie das Juwel im Revier rauf und runter gehört, neben Sauerland, das ist ja so eine Hymne fürs Sauerland, ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
Klar.
Und meine Kinder fanden das Juwel im Revier auf jeden Fall gelungener als die Sauerland-Hymne von Zoff, die schon ein bisschen älter auch ist. Ich konnte aber den Rap mit den Stadtteilen, den konnte ich jetzt, also ein Rap ist es nicht, aber die schnelle Auflistung am Ende, die konnte ich jetzt nicht liefern. Müssen wir mal gucken, ob wir den Marc Stahlberg, der das da im Song bringt, im Zelt vielleicht bei uns dazu bekommen, das nochmal auch live aufzuführen. Wobei auf der Bühne macht das ja auch, ne?
Klar, also er kennt es, glaube ich, auswendig. Vielleicht kann er uns ja so eine kleine Hilfe geben. Wie kann man sich das merken? Er wird ja wieder bei uns sein, also um mal unser Programm ein bisschen nach vorne zu stellen. Wir werden wieder Mogwai haben, der vor seinem Auftritt bei uns vorbeikommt. Wir werden wieder 7 Cent, in welcher Besetzung auch immer, das machen die Jungs dann, glaube ich, die knobeln so ein bisschen, wer kommt, bei uns auf der Tegro-Couch sitzen haben und da werden wir viel Zeit haben, bei gutem Essen und gutem Trinken darüber zu sprechen, wie man denn so einen Hit am besten performt und wie man sich das merken kann.
So, was machen wir also von der Couch aus? Wir senden wieder live ins Netz und streamen, ne?
Genau, das machen wir seit 2 Jahren und ihr da draußen findet das, glaube ich, ganz cool und deswegen machen wir das natürlich wieder. Wir machen das, was euch gefällt und haben uns wieder eingenistet. Vor 2 Jahren war es in der Eisdiele hitzefrei. Im vergangenen Jahr haben wir dann gesagt, komm, lass uns direkt auf den Marktplatz drauf und sind dann ja neben der Bühne gelandet und da fühlen wir uns auch sehr, sehr wohl. Da haben wir ein Zelt, so ein weißes Zelt wie auch alle anderen Gastronomen und da können wir uns austoben. Essen gibt's bei uns nicht. Dafür eine schöne Couch, dafür ist dann die Tegro Home Company verantwortlich, die richtet uns das ein und sagt hier, liebe Ruhrnachrichten, macht mal. Und wir machen.
Und ich habe gehört, letztes Jahr, ich war ja nicht da, aber bin dies Jahr dabei, wurde das auch mal verwechselt von den Künstlern so als Backstage-Bereich, so ein bisschen, glaube ich, ne?
Ja, verwechselt oder vielleicht einfach, dass sie es schöner fanden, das kann man vielleicht sagen. Also du kannst Marc Stahlberg nochmal fragen, der hat sich auf Leni Lensing sehr wohl gefühlt, da habe ich noch schöne Fotos auf meinem Handy. Aber auch Mogwai fand
das ist unser Esel übrigens, falls Leute das jetzt noch nicht wissen.
Genau, kann man mal, unser Maskottchen kann man mal googeln.
Steht werden, auch dies Jahr wieder da?
Ja klar, Leni steht ja hier und die werden wir wieder mit runternehmen, auf jeden Fall. Und wir vergeben ja auch goldene Lenis für das Essen auf Castrop kocht über. Das haben wir auch vor 2 Jahren eingeführt. Wir testen uns ja und du in diesem Jahr auch. Schön, dass du dabei bist, Tobi. Jetzt habe ich die Katze aus dem Sack gelassen. Unser Highlight für dieses Jahr, Tobi Weckenbrock vor der Kamera.
Testet die Pommes im Brauhaus oder was?
Ich glaube, das Brauhaus Rüdershof hat keine Pommes. Aber es gibt wieder tolle Sachen auf der Karte. Da musst du mal Ronny von Wangenheim fragen. Die wird sicherlich die ganze Karte noch sezieren. Aber es gibt richtig gute Sachen und die müssen wir natürlich testen und den Leuten sagen, was schmeckt da am besten. Das machen wir auf jeden Fall. Am Mittwoch nicht, da steht DJ Mogwai und DJ Rizzi und Salvatore Marcucci stehen da.
Manguso, Marcucci ist der Koch.
Stimmt.
Der Nunzio, danke, ja, der ist auch da, aber der steht Nunzio, nicht ja. Hinterm DJ-Pult. Ja, vielleicht auch die bessere Entscheidung, den hinter den Topf zu stellen.
Vielleicht hätten wir nicht kochen sollen gegeneinander. Jetzt.
Erzähl.
Hab ich's noch verraten. Ja, wir haben was ganz Besonderes für euch mitgebracht. Wir haben gekocht gegen Nunzio Marcucci und deswegen habe ich.
Das ist der gefunden. Wirt und Koch aus der Trattoria Puglia an der Münsterstraße, obere Münsterstraße beziehungsweise Thomasstraße.
Und der wurde im vergangenen Jahr zum beliebtesten Gastronom auf Castrop kocht über gekürt. Das konntet ihr abstimmen. Das machen wir dieses Jahr wieder. Und haben wir uns gedacht, komm, wir schnappen uns mal 2 Leute aus der Redaktion. Also die Wahl ist auf Ronny von Wangenheim und mich gefallen. Ja. Und lassen mal gegen Nunzio kochen. Und ich kann dir sagen, da haben wir für einiges an Überraschungen gesorgt.
Ja, ich weiß, ich war ja dabei. Ich durfte die ganze Chose moderieren und ich hatte super viel Spaß. Also wir hatten echt ein professionelles Kamerateam dabei und ich durfte auch schon in den geschnittenen Beitrag reinschauen. Da gibt es 2 Versionen. Eine ist vielleicht etwas lang, die andere etwas kürzer, also festivaltauglich. Und darf ich da schon verraten?
Wir werden sie zeigen auf Castrop kocht über. Auf der Leinwand, natürlich jetzt nicht, wenn im Vordergrund DJ Mokwa spielt, aber schön vielleicht am Donnerstag oder am Samstag, da müssen wir nochmal genau in die Verhandlung treten. Wenn ihr am Essen seid und euch ein bisschen unterhalten könnt, da könnt ihr dann zeitgleich uns auf der Leinwand
bestaunen. So, und was ich verraten kann, ohne die Bewertung jetzt vorwegzunehmen, es sind wirklich zwei richtig kreative Menüs innerhalb von einer Stunde aus Zutaten, die ihr nicht kanntet, entstanden. Also das war schon echt cool und hat mir als Moderator auch richtig Spaß gemacht. Und ich durfte sogar probieren.
Ja, siehst du, so sind wir zu dir.
So, also, jetzt haben wir also den Mittwochabend, da ist die White Night, ist ausverkauft. Aktuell läuft bei uns ja noch eine Verlosung. Also wer Bock hat, da noch hinzugehen, Karten kaufen könnt ihr nicht mehr. Aber bei uns bei Instagram gibt's welche zu gewinnen. Da müsst ihr schnell mal uns bei Insta folgen und was in die Kommentare schreiben. Die Anleitung findet ihr bei RN Kastrop bei Instagram.
Die letzten 10 Karten.
5x2 machen wir, ne? Also man will ja nicht alleine hingehen, nimmt dann also jemanden mit. Die White Night, da wird's also voll am Mittwochabend. Was gibt's am Donnerstag?
Genau. Also Mittwoch und Freitag sind die bewährten Tage. Es gibt eine Änderung, sonst waren die Tanzgruppen immer am Sonntag und die haben wir jetzt aufgeteilt am Donnerstag und am Samstag. Die waren am Sonntag immer so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, wir haben jetzt schon am Donnerstagnachmittag tritt schon die erste Tanzgruppe. Ich kann aus dem Programm leider nicht entnehmen, welche. Also es steht nur Tanzgruppe drin, aber eine von beiden.
Genau, wir hatten ja die Manegold, die Tanzetage und Dance City immer dabei. Ich weiß gar nicht, ob jetzt möglicherweise auch das Tanzwerk dabei ist, das ja in diesem Jahr erst eröffnet hat.
Es sind nur zwei dabei. Okay, ich denke mal wieder Dance City und die Tanzetage werden's sein.
Ja.
Genau, die sind schon am Donnerstagnachmittag, eine von beiden dran. Und danach wird's am Donnerstag ein bisschen ruhiger zugehen als im vergangenen Jahr. Da war ja Olaf Henning dann bei der Schlagernacht ganz groß dabei und in diesem Jahr sind es Dimi Sachs und DJ Rizzy, die so ein bisschen Impro machen. Also Dimi Sachs spielt ja Saxophon, wie der Name vielleicht schon sagt, aber auf eine moderne Art, und DJ Rizzy macht Techno-Musik, er ist ja auch vor Mokwai dran,
ja.
Und die beiden geben sich so ein bisschen, versuchen mal, wie das so zusammenpasst. Und davor gibt es noch eine Band, die aus dem Sparkassen-Clubraum-Contest bekannt ist, Nina Hahn and FOC. Noch nicht gehört, aber wir können mal gespannt sein.
Total. Das ist der Donnerstag.
Genau, genau. Und ja, am Freitag wird es dann in diesem Jahr etwas schlagerlastiger. Da kommt dann ein Udo Jürgens-Double.
Und weißt du, was das gerade ausgelöst hat, als Lars Biermann davon erfahren hat? Ich meine, du warst ja dabei, aber unsere Hörer nicht.
Es ist jetzt nicht so, dass Lars Biermann sonst Freitag nicht zu Kastrop Kocht übergekommen wäre. Er wäre so oder so da gewesen. Ja da. Aber er freut sich und ich glaube, wir können uns alle auch freuen. Ich lasse mich mal überraschen. Ich war letztes Jahr skeptisch bei Olaf Henning und fand ihn dann irgendwie ganz toll und auch ganz sympathisch. Also könnte das bei dem Mann, der Udo Jürgens porträtiert, auch so sein.
So, der Samstag gehört natürlich 7 Cent. Was muss man zum Samstag noch wissen?
Menu One ist auch eine Sparkassen-Clubraum-Band. Die machen den Vor-Act. Man will ja auch ein bisschen einheizen. Diesmal ist 7 Cent wieder der Haupt-Act. Im vergangenen Jahr war ja der BVB quasi Headliner des Samstagabends.
Champions-League-Finale gegen Real Madrid.
Genau, und Marc Stahlberg hat ja so auf der Bühne ein, zwei Mal anklingen lassen, dass er das gar nicht so toll findet, auch wenn er den Leuten natürlich den Fußball gönnt. Aber der will, glaube ich, einfach 4 Stunden durchrollen. Und das macht er dieses Jahr wieder. 4 Stunden, musst du dir mal vorstellen, mit einer Pause, ist eigentlich unglaublich. Also die Jungs performen da wirklich auf ganz, ganz hohem Niveau.
Ja.
Und
die bezeichnen das ja als ihr Wohnzimmer. Den Marktplatz von Kastrop-Rauxel, da gehören sie hin, da kommen sie her. Die treten natürlich auch zum Beispiel beim Parkfest Waltrop oder auf anderen Veranstaltungen auf. Aber irgendwie ist das einfach ihr großer Gig des Jahres.
Genau. Und man kann sie noch nicht verübeln, weil da werden sie halt auch wirklich gefeiert und du kennst es ja, die Kastrop-Rauxel-Fahnen kommen raus. Ich glaube, wir werden in diesem Jahr wieder ganz viele tolle Videos machen, wie sie auf der Bühne stehen, und die Kastrop-Rauxel-Fahne wird über den Marktplatz wehen. Da freue ich mich schon drauf. Und halt eine Tanzgruppe kommt vorher, ne? Die eröffnet den Nachmittag halt. Das ist ein bisschen anders, weil am Sonntag machen wir Frühshoppen. Ne? Schön einen Frühschoppen nehmen.
Platzkonzert, ne? So richtig so eine
Ruhrtaler Böhmische. Da weiß ich noch nicht, was ich davon erwarte.
Ich habe ja mit Leon Philipp, dem Hauptorganisator vom Haus Hölter und von Philipps Gastronomie in Henrichenburg, habe ich ja darüber gesprochen und der sagte, die wären richtig cool. Also cool in einer speziellen Art und Weise, aber wo er die mal live erlebt hat, da wäre einfach eine richtig gute, ja, Oktoberfest passt jetzt nicht so rein, aber so eine richtig gute Biergartenstimmung gewesen. Und der versucht ja viel. Der Leon, also seitdem er so ein bisschen das Zepter von Bubi Leuthold in die Hände genommen hat, dem verdienten Urchef von Castrop kocht über, ist halt ein bisschen was anders, ein bisschen was aufgepeppter, ein bisschen jugendlicher, ein bisschen anderen Anstrich, mal ein Versuch hier, mal ein Versuch da. Und Ruhrtaler Böhmische ist, hat er auch ganz offen gesagt, auch mal ein Versuch, an dem Sonntag noch ein bisschen was anders zu machen. Und Ziel war ja, verschiedene Publikums zu erreichen, alle Generationen, alle Interessen zu versorgen. Mit dem Schlagerabend letztes Jahr hat man das ja schon ganz gut in eine Richtung bewegt. Und jetzt kommt noch Blasmusik dazu.
Ich find's super.
Ausprobieren, ne?
Und wir passen uns daran ja auch an. Also ich habe dir heute unser Programm rumgeschickt, was wir so vorhaben, lieber Tobi. Ich hoffe, du hast schon reingekommen.
Voll der Dienstplan. Wir sind irgendwie richtig on fire. Ich sehe das schon kommen.
Und wir machen Sonntag ja dann auch einfach schon ein bisschen früher unsere Live-Schalte. Wir werden jeden Tag live vom Markt berichten, knapp 2 Stunden lang, und füllen das Ganze mit Leben, mit Videos, mit irgendwelchen lustigen Events. Ich werde wieder ein bisschen auf Essensklau gehen. Du wirst mal hinter die Küche hinter die Theke bei jemandem schauen. Und so werden wir da, glaube ich, den Blick hinter Castrop kocht über ganz gut ins Internet transportieren. Da lohnt sich wirklich reinzuschauen.
Und für alle, die eben noch nicht auf dem Marktplatz sind, aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht noch auf der Anreise, vielleicht noch ausnüchtern vom Vortag oder nochmal zu Hause auf der Couch sitzen, die können dann einfach schon mal reinschauen und sehen, was da so los ist. Gerade in der Stadt und sich schon mal ein bisschen was an Vorfreude geben. Ne?
Genau, und ich glaube gerade, man ist ja nicht alle 5 Tage komplett da, wenn man nicht Lars Biermann heißt. bevor man vielleicht hingeht, einfach mal gucken, okay, was passiert da? Gerade am Donnerstag sind wir schon früher auf Sendung, um dann schon Geschmack auf den Abend zu machen. Natürlich werden wir am Mittwoch erst ein bisschen später da sein, weil Mokwai dann auch kommt. Wir sind Samstag auch ein bisschen später dran, aber ich glaube auch, dass man sich immer vorher bei uns ganz gut informieren kann. Ich gehe da heute Abend hin. Was erwartet mich da? Und das ist unsere Aufgabe. Wir wollen ja informieren. Das ist das größte Fest in Castrop-Rauxel. Und da erfüllen wir dann unseren Auftrag, die Leute vollumfänglich zu informieren. Werden wir eigentlich auch einen Podcast aufnehmen, Tobi?
Ich denke schon. Also eigentlich ist ja freitags der Podcast-Tag. Die Aufnahme läuft meistens am Donnerstag vorher. Also wir nehmen ja nicht nachts oder morgens früh um 4 auf. Vielleicht habt ihr das schon gemerkt. Aber ich denke mal, dass wir das dann vielleicht auch unser Studio wieder nach draußen verlegen. Wird man dann vielleicht an der Kulisse, an dem Sound hören. Aber dafür kommt einfach auch vielleicht ein bisschen Festival-Charakter hier in die Sendung.
Dann haben wir jetzt einen weiteren Programmpunkt festgemacht. Ja, ich freue mich drauf.
Ich glaube, das wird gut. Wie gesagt, mit dem Wetter sind wir eingestiegen, mit dem Wetter steigen wir aus, drücken wir die Daumen, dass es mitspielt und dass alle ein sicheres, glückliches und fröhliches Castrop kocht über 2025 erleben.
Kommt vorbei.
Mit dir und bis dann noch eine schöne Woche.
Danke, tschüss.
Zu allen Themen, die wir hier besprechen, bekommt ihr weitere Details und Links in unseren Shownotes, also in den Notizen zu diesem Podcast in der App, in der ihr uns gerade hört. Schaut doch da gern mal nach. Um die Geschichten dort lesen zu können, braucht ihr ein RN Plus Abo. Damit wollen wir euch nicht ärgern, sondern finanzieren unsere Arbeit als Journalisten und Reporter in unserer Stadt. Nur mit diesem Geld ist auch dieser Podcast möglich. Wenn ihr das unterstützen wollt, sage ich schon mal 1000-mal Danke und habt ein gutes Angebot für euch. Die ersten 8 Wochen kosten jetzt im Moment nur 1 Euro. Diesen Deal sind schon sehr viele Leute eingegangen. Das ist großartig. Damit ihr nichts mehr verpasst, ladet euch doch am besten gleich die RN Plus App runter. RN Plus, also das R, das N und das Pluszeichen. Diese App gibt es im Google Play Store oder im App Store für iPhones kostenlos. Ab dem Zeitpunkt, wenn ihr sie bei euch installiert habt, sind wir euer täglicher Begleiter für euer Leben in Castrop-Rauxel. Da findet ihr auch unser neues News-Blog, in dem wir immer live kleine Häppchen aus dem Geschehen in Castrop-Rauxel veröffentlichen. Kurz, kompakt und super aktuell. Das hilft euch ganz sicher in eurem Alltag weiter. Versprochen. Und jetzt möchte ich euch einfach nur noch ein schönes Wochenende wünschen. Genießt die Sonne und die hohen Temperaturen. Zumindest am Samstag soll es ja noch bis 30 Grad werden. Und freut euch doch mit uns schon mal auf Castrop kocht über 2025. Es dauert gar nicht mehr lange. Hört ihr schon den Countdown? Bis dahin sagen wir an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und Glück auf.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.